ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und dieses Wochenende wird groß gefeiert, weil ein Weltstar Geburtstag hat, die Berliner Museumsinsel nämlich. Das Weltkulturerbe wird 200 Jahre alt. Gefeiert wird jetzt 5 Jahre lang. Ja, Sie haben richtig gehört. 5 Jahre. Es gibt immer wieder besondere Angebote in dieser Zeit. Aber richtig groß ist seit heute der Auftakt. Kostenlose Führungen, Workshops, Bühnenprogramm mit Live-Musik, Performances, Gespräche, Mitmachaktionen. All das noch bis Sonntag. Vieles umsonst und draußen. RBB24-Inforadio-Reporterin Jessica Wiener war für uns heute dort.
Die Atmosphäre an diesem Freitag auf der Museumsinsel ist sommerlich. Sonnenschein, Blick auf die Spree, die Menschen sind gut gelaunt und interessiert an dem, was da gerade los ist, rund um die 6 Museen auf der Museumsinsel. Und das ist allerhand. Zwischen der alten Nationalgalerie und dem neuen Museum ist eine große Bühne aufgebaut. Das künstlerische Programm eröffnet hat der Chor African Voices. Die Volksbühne hat den Chor geschickt. Auch das Berliner Ensemble, das Deutsche Theater und die Komische Oper steuern Beiträge zu den Feierlichkeiten bei. Neben diesem Bühnenprogramm gibt es aber auch ganz viel zum Anfassen. In den Kolonnaden steht Tisch an Tisch mit kleinen Workshops, bei denen zum Beispiel gelernt werden kann, wie altägyptische Hieroglyphen gelesen und geschrieben werden. Das zieht viele Besucherinnen mit Kindern an.
Vor allem hatte ich mich gefreut auf die Aktivitäten für die Kinder, dass sie sich eben auch die Museen anschauen können, weil so haben wir jetzt die Möglichkeit, 6 Museen anzugucken.
Andere sitzen an diesem Freitag auf einem Sonnenliegestuhl, wie dieser Mann, ganz angetan von der Atmosphäre.
Sehr schön, also wirklich einmalig. Einmalig. Auch, das zeigt auch die Größe Berlins und beeindruckt mich.
Beeindruckend ist vielleicht auch Folgendes. Das Inselfest läuft zwar dieses Wochenende nur, die Feierlichkeiten zum 200-jährigen Bestehen der Museumsinsel gehen aber ganze 5 Jahre, erklärt der Leiter der Antikensammlung Berlin, Andreas Scholl.
Was wir jetzt als Ausgangspunkt gewählt haben, am 9. Juli 1825 wurde nämlich der Grundstein für Schinkels berühmtes Museum als dem ersten öffentlichen Museum Preußens gelegt. Und in diesen nächsten 5 Jahren ist unsere Idee, dass wir jedes Jahr ein anderes Haus, sind nun praktischerweise 5, auf der Museumsinsel in den Fokus stellen.
Im Fokus dieses Wochenende aber erstmal die Inselfeier auf der Museumsinsel. Noch bis Sonntag, jeden Tag zwischen 10 und 22 Uhr.
200 Jahre Museumsinsel gefeiert wird, wie gehört, noch bis Sonntag. Jessica Wiener berichtete und sie sagt ganz klar, nix wie hin. Übermorgen wählt unser Nachbarland Polen einen neuen Präsidenten in einer Stichwahl. 2 Kandidaten stehen sich gegenüber. Rafał Trzaskowski, der Oberbürgermeister von Warschau und Vertreter der liberal-konservativen Regierungspartei Bürgerplattform. Und Karol Nawrocki, Kandidat der nationalkonservativen Peace-Partei. Eine Richtungswahl, die auch im benachbarten Osten Brandenburgs intensiv verfolgt wird. RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich in der Grenzregion umgehört.
Nur ein Sonntagsspaziergang über die Oderbrücke. Für Polen in Frankfurt sind es kurze Wege zum Wahlbüro in Subice. Dort werde anders gewählt als im Durchschnitt des Landes, sagt Sören Bollmann. Er leitet das Frankfurt-Subica-Kooperationszentrum.
Nationalistische Kandidaten haben in Subice traditionell erheblich weniger Zulauf als im durchschnittlichen Polen oder gerade auch in Ostpolen.
Knapp 10% weniger Stimmen als insgesamt im Land hat der nationalkonservative Kandidat Karol Nawrocki im ersten Wahlgang in Subice bekommen. Ein Ergebnis, das so in der kompletten Grenzregion gilt.
Traditionell die Regionen in der Nähe zu Deutschland, das heißt in Westpolen, wählen eher bürgerlich-liberal und in Ostpolen eher rechtskonservativ.
Dagmara Jajesniak-Kwast leitet das Center of Polish and Ukrainian Studies an der Frankfurter Viadrina-Universität. Sie erklärt dieses unterschiedliche Wahlverhalten durch die Nähe zur Grenze. Für die Menschen im Westen des Landes seien die Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen im Alltag sehr wichtig.
So gesehen haben, sind sie nicht so beeinflussbar auf die Argumente der recht konservativen Kandidaten bzw. Parteien, die vor Deutschland warnen oder von Europa warnen.
Die Wirtschaftshistorikerin beobachtet die Wahl am Wochenende in Warschau.
Ich traue mich tatsächlich keine Prognose zu geben, weil das ist zu knapp. Jede Stimme zählt.
In Umfragen liegen die beiden Kandidaten aktuell nur 1 Prozentpunkt auseinander. Egal, um welchen Kandidaten es geht. In Polen werde intensiv diskutiert, beobachtet Dagmara Jajesniak-Kwast.
auch in den Familien, sogar bei dem Kaffeetratsch versucht man darüber zu sprechen, was kann man noch machen, um den gewählten Kandidat tatsächlich zu stärken.
Wer damit erfolgreicher war, wird sich am Sonntag nach 21 Uhr zeigen. Dann sind die Wahllokale in Subice und ganz Polen geschlossen.
Vor der Wahl im benachbarten Polen, das Stimmungsbild in Ostbrandenburg, hat Elisa Göppert gesammelt. Der Klimawandel macht sich in der Region immer deutlicher bemerkbar. Brandenburg und Berlin sind die trockensten Gebiete in Deutschland. Das merkt man nicht nur an den staubtrockenen Böden, sondern auch an den Seen. Der Wasserspiegel sinkt, so wie beim Straußsee bei Strausberg im Märkisch-Oderland. Schon seit einiger Zeit gibt es deshalb die Idee, den Straußsee über eine 17 Kilometer lange Rohrleitung aus dem Kriensee bei Rüdersdorf aufzufüllen. Experten sagen aber jetzt, aus dieser Idee wird nichts werden. Warum, erklärt RBB-Reporterin Sabine Zitschke.
Das Fazit der Experten der Firma Josweg aus Karlsruhe ist ernüchternd, aber klar. Die Ingenieure und Hydrologen sehen eine Fremdflutung des Straußsees als nicht genehmigungsfähig an. Die hohen Sulfatwerte würden das Ökosystem des Straußsees nachhaltig schädigen. Für Bürgermeisterin Elke Stadler steht diese Überleitungsidee aus dem Rüdersdorfer Kriensee also vor dem Aus.
Es ist nicht einfach und die Auswirkungen, die auch hier beschrieben sind, sind ernst zu nehmen, wenn es um die Sulfatbelastungen geht. Und wenn man kann nicht sagen, wir wollen das jetzt so und dann passt das so.
Doch Frank Weber von der Bürgerinitiative Straußsee gibt sich damit nicht zufrieden. Er hadert mit den präsentierten Messungen.
Es brauchen im Gutachten sowohl Vergangenheitswerte an Sulfat als auch Zukunftswerte und nicht nur ein Ist-Zustand.
Denn es bleibt unklar, warum die Sulfatwerte so hoch sind. Wo kommen die Salze her? Den Experten genau zugehört hat gestern auch Dirk May. Er beschäftigt sich seit Jahren mit den fallenden Grundwasserständen in der Region und fühlt sich jetzt bestätigt. Der örtliche Wasserversorger würde zu viel Trinkwasser im nahen Wasserwerk Eggersdorf fördern, also quasi unterirdisch den Straußsee anzapfen.
Man könnte sozusagen das Problem sogar umkehren, wenn man zum Beispiel eine Zeit lang halt dort weniger fördert.
Doch das Wasserwerk Eggersdorf versorgt mehr als 100.000 Menschen mit Trinkwasser. Die Entscheidung, hier weniger zu fördern, wäre eine politische. Bürgermeisterin Stadeler, die noch ein Jahr im Amt ist, muss sich jetzt noch einmal mit ihren Abgeordneten über die vielen Gutachten beugen und neue Lösungen zur Rettung des Straußsees suchen. Denn teuer wird es auf jeden Fall.
Dazu brauchen wir einfach die Unterstützung vom Land Brandenburg, um einfach mal ins Arbeiten zu kommen.
Das sagt die Strausberger Bürgermeisterin Elke Stadler im Beitrag von Sabine Zitschke. Sie will den Straußsee retten, trotz Klimawandel. Und diesen Klimawandel, den spüren auch die Bauern immer mehr. Die Trockenheit hat eben Folgen, zum Beispiel bei den Erdbeeren. Die Ernte wird dieses Jahr wohl deutlich geringer ausfallen als im Durchschnitt. Rund 30% weniger erwartet der Gartenbauverband, auch wegen der Fröste im März, aber eben hauptsächlich wegen der Trockenheit. Für alle, die selber Erdbeeren pflücken möchten, bedeutet das, lieber vorher mal beim Hof nachfragen, denn wenn nicht genügend Erdbeeren nachgewachsen sind, bleiben die Höfe dicht. Der Bärengarten in Oranienburg war heute aber offen. Unser Reporter Kavi Koroschi hat sich dort mal ins Feld geschlagen.
Brückentag ist für manche Erdbeertag, etwa für Vita Josefovic aus Oranienburg. Sie will mit Mann und Sohn hier im Bärengarten in Oranienburg 3 Kilo Erdbeeren sammeln. Im Internet hatten sie sich zuvor informiert, ob der Erdbeerhof offen hat.
Wir haben auf der Seite gesehen, dass heute ist Arbeitstag. Und wir möchten die Erdbeeren sammeln, weil wir möchten einen Geburtstagskeks machen.
7 Euro kostet hier das selbstgepflückte Kilo. Vergangenes Jahr waren es noch 6. Von den Erdbeeren, botanisch gesehen keine Früchte, sondern Nüsse, gibt es heute ausreichend, bestätigt Regina Log, die seit 19 Jahren hier am Standort Oranienburg Verkäuferin ist.
Im Moment noch ja, aber wenn es richtig voll wird, dann kann es schon mal passieren, dass auch am späteren Nachmittag endet und mal 1-2 Tage schließen müssen, bis die Restlinien wieder nachreifen. Ne?
Sonne, Wasser und gute Nährstoffe braucht eine Erdbeere, um zu reifen. Vor allem an Sonne fehlte es zu oft. Außerdem kam zwischenzeitlich Frost dazu. Betriebsleiter Dieter Isaac bestätigt, es werden auch hier etwa 30% weniger Ernte als normalerweise.
Wir hatten starke Fröste Anfang Mai, kurz vor den Eisheiligen. Bis zu -6 Grad in Bodennähe und das hat uns die Blüten verfroren und auch schon die ersten Fruchtstände.
Dabei war auch schon vergangenes Jahr ein besonders schlechtes gewesen. Aber so sei die Landwirtschaft eben, sagt der Betriebsleiter Dieter Isaac. Die Kunden sind trotzdem hier zufrieden. So auch Straßenbauer Marco Hahn. 8 Kilo will er sammeln und weiß genau, was er damit machen wird.
Leicht gezuckert, im Kühlschrank, ich esse die Erdbeeren nur kalt und da sind 2 Kilo am Stück kein Ding.
Und auch die jungen Erdbeerfans wissen hier schon ganz genau, wie das mit den Beeren funktioniert. Zum Beispiel Jaro, 5 Jahre alt, der genau weiß, wie eine reife Erdbeere aussehen muss.
Grün auf keinen Fall. Also wie die roten und die großen und die kleinen.
Und wenn das Wetter mitspielt, werden die Grünen hier bald rot und die nächsten Kunden zufrieden machen.
Na hoffentlich. Der Start der Erdbeerernte in Berlin und Brandenburg. Und wer selber pflücken möchte, vorab informieren, ob denn der Erdbeerhof auch wirklich offen hat, rät unser Reporter Kaveh Qureshi.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Eine Hymne für einen Berliner Bezirk.
Wo die U-Bahn ans Tageslicht fährt, wo nur selten ein Taxi verkehrt, wo am Abend die Wildschweine nahen, da liegt Marzahn.
So singt Wolfgang Reuter über seinen Bezirk. Der 82-Jährige kennt sich gut aus in Marzahn, denn er lebt hier seit 50 Jahren.
Marzahn ist ja fast wie eine eigene Stadt. Also wir sind ja fast 300.000 Einwohner. Ist ja also nicht irgend so ein Klacks oder irgend so ein Randgebiet, sondern wir sind schon wer. Ja, und wie das Selbstbewusstsein der Marzahner, die manchmal so belächelt oder verleumdet sogar werden, habe ich mir gedacht, machst du mal so ein Lied, so eine Art Nationalhymne für Marzahn.
Plattenbauten, soziale Brennpunkte. Der Bezirk hat keinen guten Ruf. So erlebt es auch Wolfgang Reuter. Doch die meisten Kritiker, sagt er, kennen Marzahn kaum.
Die Silhouette ist vielleicht nicht so hinreißend. Also die Häuser sind einander sehr ähnlich. Aber erstens mal sind sie unterschiedlich hoch. Zweitens mal stehen sie weit genug auseinander, sodass man also sich nicht gegenseitig ins Bette guckt. Und drittens sind die Leute sehr freundlich hier. Und damit lebe ich vor allem. Und ich halte es gut aus in Marzahn.
Wolfgang Reuter komponiert seine Lieder zu Hause am Klavier. Er lebt mit seiner Frau im Einfamilienhaus in Biesdorf, wohnte aber viele Jahre in der Platte. Er erinnert sich gern daran.
Als Berlin noch eine halbe Treppe tiefer auf Toilette ging, lebte ich bereits im Paradies. Und das war für damalige Verhältnisse 1978 ideal.
Wolfgang Reuter war Lehrer, dann Kulturfunktionär und schließlich Chefredakteur des Kinderfernsehens der DDR. Seit er in Rente ist, ist er als Kleinkünstler und Liedermacher unterwegs. Gut 20 Songs hat er inzwischen im Repertoire. Mit denen kommt er auch bei Jüngeren gut an. Marc-Oliver Pospich zum Beispiel, Betreiber der Künstlergalerie M an der Marzahner Promenade. Er rollt für Wolfgang Reuter gerne sein gelbes Klavier vor die Galerie, damit der dort singt und spielt.
Oh, der kommt ja ganz swingig rüber sozusagen und ich glaube, war eigentlich immer ein guter Aufmacher dafür, dass wir halt hier miteinander Sachen machen.
Wolfgang Reuter geht mit seinen Liedern auf die Bühne. Er singt bei Veranstaltungen in Galerien, in Bibliotheken und in Stadtteilzentren oder wie heute eben einfach auch mal auf der Marzahner Promenade.
Also so bierernst nehme ich das Leben sowieso nicht. Ich finde also, der Spott über Marzahn oder die Kritik an Marzahn ist ja nicht völlig unberechtigt. Das akzeptiere ich ja auch. Aber ich sage mir eben, Marzahn ist, wenn man trotzdem lacht.
Wo es an Amüsiermeilen fehlt, wo die Nachtruhe noch etwas zählt, wo die Endhaltestellen der Bahn, da liegt Marzahn.
Seine Hymne ist eine Liebeserklärung an Marzahn mit viel Humor.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD Audiothek.